Vom zarten Champignon bis zum würzigen Shiitake, diese Wald- und Zuchtstars können euer Immunsystem pushen, Herz und Gehirn schützen und liefern sogar einen Stoff, der euer Zellrecycling anwirft. Wir verraten, welche Pilze im Gesundheitsranking ganz oben stehen und wie ihr sie so lagert, putzt und zubereitet, dass Geschmack und Power drin bleiben. Das und mehr jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Achim Sam. Ich erzähle euch heute alles, was ihr über Pilze in eurem Ernährungsplan wissen müsst. Sie sind weder Tier noch Pflanze, von Spermidin bis Vitamin D-Trick. Wir räumen auf mit Mythen, sagen euch, welche Pilze die Superstars fürs Immunsystem und das Herz sind und zeigen, wie ihr Pilze zu einer Vitamin D-Bombe machen könnt.
Und das Beste, sie haben kaum Kalorien, dafür aber richtig viel Aromapower. Mein Name ist Antonina Müller und ich kümmere mich darum, dass Achims Ernährungsfacts auch noch so richtig gut schmecken. Heute verraten wir euch, wie ihr Pilze zubereitet, sodass sie nicht nur gesund, sondern auch richtig, richtig, richtig lecker sind.
Und klar, es gibt auch wieder unser Erfolgsrezept der Woche, die volle Pilzpower, die euch satt, glücklich und vielleicht auch ein bisschen jünger macht. Also wie ihr euch mit Pilzen quasi schöner und jünger futtern könnt.
Aber bevor wir jetzt in die Ernährungswissenschaft einsteigen, lieber Achim, bei diesem Wetter freuen sich ja wirklich nur die Pilzsammler, so wie ich. Ich habe dieses Jahr wirklich auch schon einiges gefunden.
Aha. Also zunächst musst du vielleicht mal erklären, du bist ja wirklich ausgesprochene Pilzsammlerin. Du hast ja eine lange Pilztradition, Pilzgeschichte in der Familie.
Ja, das stimmt. Also wir wohnen ja jetzt auch, also besser geht's gar nicht mehr, direkt im Spessart mittendrin. Und bei uns wächst fast gar nichts. Also das muss ich immer sagen. Also so jeden Sommer, wir warten immer, bis alles wächst. Das dauert immer Wochen später. Aber Pilze, das sind wir die Ersten. Es ist wirklich so. Und das Gute ist natürlich von meiner Familie oder meine angeheiratete Familie, die gehen immer Pilz suchen und die verraten da ihre Tricks und wie es funktioniert, weil da können sich einige natürlich auch verlaufen. Du weißt Bescheid, da im Spessart.
Ich habe mich auch schon einige Mal, also allerdings nicht beim Pilz suchen. Aber du musst vielleicht nochmal ganz kurz erklären, warum da bei euch erstmal nichts wächst. Das ist schon ein Schattenloch da, wo ihr wohnt. Ne? Also da kommt nicht so viel Sonne in die Täler.
Also Sonne Gott sei Dank schon, aber wir liegen ein bisschen höher. Also es ist ganz interessant, in Aschaffenburg fährst du immer vorbei und dann sage ich, ihr müsst rausfahren, wenn im Winter da der Schnee anfängt zu liegen, weil wir sind echt 500 Meter hoch. Also das ist hier ganz gut, weil hier ist eigentlich wirklich Flachland und es ist wirklich so ein bisschen moosig. Also ich will das nicht negativ reden, aber es ist echt kühler. Es hat auch immer 5 Grad weniger wie in der Stadt. Also wir haben wirklich einen Unterschied. Auch im Sommer ist es natürlich super gut, weil du bist immer ein bisschen frischer unterwegs. Aber ja, es ist auch kühler.
Ich war da oft als Kind zum Schlittenfahren auf dem Engländer. Genau. Das ist ja nicht so weit weg von euch.
Ja.
Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gegend. Man kann ja vielleicht auch nochmal über das Lackefleisch essen, was es so gibt im Spessart. Das hat ja bei euch auch Tradition, ist aber wieder ein anderes Thema. Also, lange Rede, du gehst gern Pilze suchen. Aber man sagt ja, man sollte ja auch nicht einfach irgendwie so aufs Geratewohl da losmarschieren, sondern du sammelst auch nur die Pilze wahrscheinlich, die du auch gut kennst. Ne?
Ja, das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte macht das nicht. Geht nicht mit den Handys und sucht es. Es ist ja ein bisschen ein Trend geworden und das finde ich echt ein bisschen schwierig, weil ich hatte es das letzte Mal, weil ich habe es im Garten probiert, weil mich das so interessiert hat. Ich hatte eine, es hat jetzt nichts mit Pilzen zu tun, aber ich habe diese App genommen und habe diese Tollkirsche fotografiert und der hat zu mir gesagt, oh, das ist gar nicht giftig. Und dann dachte ich mir, oh Gott, das ist eines der giftigsten Sachen, wo es gibt. Also bitte passt da wirklich auf. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Nur wenn du es kennst, du weißt, wie es funktioniert, nimm jemand mit, der es kann. Also bitte auch nicht nur mit dem Buch, aber das könnte sein. Es gibt viele Pilzzwillinge, das ist auch ganz schwierig. Ja, also wenn ihr sicher seid, nehmt ihn mit. Und wenn nicht, lasst ihn bitte stehen und wirklich auch nur für den Eigenbedarf. Also geht nicht los und ach, ich suche jetzt Steinpilze und verkaufe die. Nein, das macht ihr natürlich nicht. Ihr sucht nur das, was ihr verbraucht.
Also ich kenne eigentlich nur verlässlich 2 Pilzarten, das sind die Steinpilze und die krause Glucke. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das ist ein Pilz, der aussieht fast wie so eine Koralle oder wie so ein Schwamm. Und ich liebe den. Der hat sowas Morchel-ähnliches. Ist zwar ziemlich mühsam, den sauber zu machen. Da kannst du nachher vielleicht nochmal was zu erzählen.
Das stimmt.
Aber das sind 2 Pilzarten, die ich wirklich sicher erkenne und wo ich mir auch zutraue, die zu sammeln. Aber was hast du so alles auf der Liste? Was kennst du?
Gut, also Champignons, ganz normal. dann
Champignons. Mein Vater hat sich nämlich wirklich mal, entschuldige, dass ich schon wieder von meinem Vater eine Story erzähle, er kann es mittlerweile auch nicht mehr hören.
Ich finde es super.
Diese Pilzgeschichte ist wirklich der Hammer. Er dachte nämlich, ach, Wiesenchampignons unten auf der Wiese und hat gedacht, so, die schnippel ich jetzt einfach mal, er war auch noch alleine zu Hause und schnippel die einfach mal so mit in seinen Jägerschnitzel in die Soße.
Es war kein Champignon.
Und und er hatte dann tatsächlich eine Pilzvergiftung und hat war Hundeelend.
Und kann auch wirklich ganz gefährlich sein, ehrlich.
Keiner von uns da war. Also ich habe in Hamburg gelebt und meine Mutter war mit Freundin, glaube ich, unterwegs. Und hat dann bei einer anderen Freundin angerufen und gesagt, du lass bitte dein Handy an, mir geht's gar nicht gut. Also man sollte das nicht tun. Auch wenn man denkt, ach, es könnte der und der sein, sollte man nicht. Deshalb, also ich wollte dich jetzt nicht mehr
bringen. Nein, aber wirklich, 100% Sicherheit. Du siehst genau aus diesem Grund, du hast es selber erfahren oder dein Papa, das passiert wirklich viel zu oft. Sogar Pilzsammlern passiert's. Also weil sie denken, okay, vielleicht kommt irgendeiner mit rein, wo nur nicht gestimmt hat, um Gottes Willen. Macht es bitte nicht. Wirklich nur, wenn ihr safe seid. Mhm. Steinpilze kennt fast jeder, glaube ich. Die Parasol, die sind so riesig. Die wachsen ja bei uns wie Sand am Meer. Das ist irre. Du läufst über die Hügel und da siehst du nur so riesengroße Parasolen. Die schmecken natürlich super gut, wenn die wie ein Schnitzel frittiert sind oder, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das?
Ja, klar.
So die großen, ja?
Oh, ich würde jetzt kein Parasol, ich würde es mir nicht zutrauen.
Ja.
Parasol, so, aber okay.
Ja, also die Steinpilze, Pfifferlinge kennt man natürlich und sonst bin ich auch schon echt, also was ich noch habe, den Judasohr, weil da kannst du nichts, also Moerpilze, das ist so für mich, die weiß ich noch, aber sonst bin ich auch raus. Also da bin ich dann auch wirklich, das sind so die.
Bei den Pfifferlingen musst du mir mal sagen, kommt Pfifferlinge eigentlich, weil die frischen Pfifferlinge in der Pfanne pfeifen sollen? Ist das richtig?
Das hast du gedacht, aber das erkläre ich dir später nochmal ganz genau. Das denken viele und es hat auch einen Hintergrund, aber ich erkläre es euch später.
Also wir erzählen euch jetzt heute in dieser Folge natürlich nicht, wie man Pilze sammelt. Das ist gar nicht unser Thema oder unser Spezialgebiet. Nein. Also auch wir sind nur Hobby-Sammler und das, was man auch so kennt und Antonina ja quasi aus der Familientradition heraus.
Genau.
Und jetzt ne, mit einem Schwiegervater gehst du auf Pilze sammeln, hast du jetzt.
Ja, Schwiegeropa ist es eigentlich, kann man das sagen.
Schwiegeropa. Wahnsinn, ey.
Ja, und der weiß, und der verrät auch nicht jedem die Stellen. Also da musst du dir die Augen zuhalten, bis du da bist und dann sagt er jetzt, komm mal auf.
Ach, was?
Ja, sonst wird ja jeder da hingehen. Also mir sagt das schon, aber sonst, ja.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Aber eine Frage habe ich.
Ja, natürlich.
Die kannst du mir sicher oder uns beantworten. Und zwar, ich frage mich immer, früher haben wir ja gelernt, dass dieses Myzel, also das ist Pilzwurzel, naja, also wenn ich Pilz kann ja jetzt auch für verteufeln, dass ich das so genannt habe, aber den Pilzstiel abschneiden oder den Pilz im Ganzen rausdrehen. Wie macht das der Pilzexperte?
Also ich habe es gelernt natürlich, dass man es rausdreht, aber einfach nur darum, weil du nimmst ja nicht das Ganze raus. Also du musst schon vorsichtig das rausdrehen, dass er nicht arg kaputt geht. Wenn du den nur abschneidest, ist es schade für den Pilz, verliert Aroma einfach auch. Und drum ist es so, dass du den wirklich so ein bisschen rausdrehst mit Liebe. Liebe ist wichtig.
Also,
aber es geht trotzdem dieses Myzel, dass ich es richtig ausspreche, nicht verloren. Also es bleibt trotzdem.
Ja,
du darfst es nicht zerstören. Du kannst jetzt nicht 10 Zentimeter daneben und anfangen, überall das richtig tief rauszugraben. Das sollst du bitte nicht tun.
Also dann, gut, dann Schwiegeropa, der muss es ja wissen. Das heißt, er dreht die raus und geht aber dann jedes Jahr wieder an die gleichen Stellen.
Und sie wachsen immer wieder. Lass uns mal lieber zu den Fakten. Ich könnte ja ewig mit dir weiterreden, du weißt. Aber ich bin ja so neugierig.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Ich habe ja wieder ein paar Fragen zum Ernährungswissen mitgebracht. Du hast ja vorhin erzählt, dass Pilze weder Pflanze noch Tier sind. Das ist super spannend, finde ich. Aber was sind Pilze denn dann wirklich? Was steckt denn in ihnen dann wirklich so drin?
Also, wie ich schon eingangs gesagt habe, Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere, sondern gehören biologisch zu einer ganz eigenen Organismengruppe, den Fungi. Ernährungsphysiologisch sind sie hochinteressant, also ganz spannend, wie ich auch finde, weil sie nährstoffarm sind, also sie haben wenig Kilokalorien, aber sie sind reich an bioaktiven Verbindungen und da ist noch längst nicht alles erforscht, aber es gibt da ganz, ganz spannende Ansätze, beispielsweise auch, dass bestimmte Pilze, diese Psilocybine auch in der Depressionstherapie sehr wirksam sein können, aber da bin ich kein Fachmann, deshalb möchte ich mich da auch gar nicht so groß zu äußern. Ich finde das Gebiet nur unglaublich spannend, also der sogenannten Fungi. Gesunde Inhaltsstoffe von Pilzen sind wirklich kleine Nährstoffwunder, also jetzt keine Kaloriengiganten, zum Glück nicht, aber sie stecken einfach voller Mikronährstoffe. Die Hauptinhaltsstoffe sind beispielsweise Ballaststoffe, insbesondere Beta-Glucane in den Zellwänden. Das sind Polysaccharide, die präbiotisch wirken. Also das heißt, sie fördern die gesunde Darmflora, sie können Gallensäure unter anderem binden und modulieren das Immunsystem. Das heißt, sie optimieren und unterstützen unser Immunsystem. Und je nach Pilzart variiert das sogenannte Molekülmuster, was eben auch unterschiedliche Wirkprofile erklärt oder erklären könnte. Man weiß es noch nicht so genau. Das bedeutet, jeder Pilz hat auch eine eigene Baumuster, eine Bauart, ein Spektrum von Molekülen und hat somit eben auch eine andere Wirkung. So kann man das vielleicht sagen. Also was mit Abstand in hohen Mengen enthalten und auch eine der besten Ernährungsquellen sind Pilze für das sogenannte Ergothionin, das kurz EGT. Das sind schwefelhaltige Verbindungen, die im Körper über spezielle Transporter in Zellen aufgenommen wird. Und das EGT reichert sich besonders in Geweben mit hohem oxidativen Stress an, beispielsweise im Organ der Leber. Und wirkt dort wie so eine Art zellulärer Rostschutz, so kann man das sich das vielleicht, also so Antioxidationsmittel. Und ergänzt wird das Ganze durch Glutathion, ebenfalls stark antioxidativ und an vielen Entgiftungsreaktionen beteiligt. Also da eine super Quelle an diesen beiden Stoffen, also Ergothionin und Glutathion. Dann haben sie auch ein ganz gutes Vitaminspektrum, vor allem B-Vitamine, Riboflavin, also das B2-Vitamin, Niacin, das B3, die Pantothensäure, das wäre B5 und Folat. Ein Highlight ist Vitamin D2, das Pilze unter UV-Licht bilden, ähnlich wie unsere Haut, so muss man sich das vielleicht vorstellen.
Okay.
Also wie so eine Art Solarium. UV-behandelte Pilze können messbar zur Vitamin-D-Versorgung beitragen und das ist ganz spannend, wie ich finde, weil wir haben ja oft ein Defizit an Vitamin D, gerade in den Wintermonaten.
Definitiv.
Und wir haben wenig, also gerade wenn wir wenig Sonnenlicht bekommen und es gibt wenig Lebensmittel, die wirklich sehr Vitamin-D-reich sind, beziehungsweise so in diesem Ausmaß, wie wenn man Pilze UV-Licht aussetzt. Das ist ganz spannend, sage ich gleich nochmal was zu. Aber das da verwandelt man Pilze in absolute Vitamin-D-Bomben. Dann Mineralstoffe sind auch ein paar drin, also Kalium, gut für den Blutdruck, Kupfer für bestimmte Enzymfunktionen, Selen für antioxidative Prozesse. Aber die Selengehalte, die hängen ganz stark vom Anbau und auch von dem Substrat ab, in dem die Pilze wachsen und gedeihen. Spezielle Wirkstoffe in Pilzen ist beispielsweise das Eritadenin, vor allem in Shiitake ist das drin, wirkte in Studien Cholesterin senkend, vermutlich durch die Beeinflussung des Phospholipidstoffwechsels. Dann haben wir Lovastatin, ähnliche Moleküle, zum Beispiel enthalten in Austerseitlingen, in Spuren vorhanden, potenziell lipidmodulierend. Das bedeutet, dass sie die Blutfette positiv beeinflussen können, also den Cholesterinstoffwechsel verbessern können. Dann eins meiner Lieblingsinhaltsstoffe in Pilzen ist das sogenannte Spermidin, was wichtig ist, um unser Zellrecycling anzukurbeln. Das sind also nochmal so die besonderen Wirkstoffe, die in Pilzen stecken können.
Ich habe eigentlich soweit alles verstanden, aber dieses letzte Wort, Spermidin, Zellrecycling, da macht's ja bei mir wieder Klick. Ja, das ist für mich so. Kannst du mir mal das noch ein bisschen genauer erklären? Weil Spermidin sagt mir eigentlich gar nichts. Klar, wir denken wahrscheinlich alle, wenn wir das lesen, an was. Ist es das oder ist es das nicht?
Also. Ja, es ist tatsächlich so, dass das Spermidin, muss man jetzt keine Sorge haben, es wurde nur zum ersten Mal in Sperma synthetisiert und deshalb der Name Spermidin, ist aber ein sogenanntes biogenes Polyamin, also eine Substanz, die unser Körper selbst herstellen kann und die auch in allen Körperzellen vorkommt. Mhm. Also bis zu quasi der Mitte unserer Lebenszeit, also ich würde mal so sagen, 40, 45, nimmt die eigene Produktion da ab. Das sage ich gleich nochmal was zu. Mhm. Und dann wird es immer wichtiger, dass wir dann Spermidin mit der Nahrung zu uns nehmen, wenn es ums Thema Zellverjüngung geht. Aber vorab, Pilze sind bemerkenswerte Spermidin-Lieferanten. Spermidin ist, ja wie gesagt, kommt in allen, fast allen Körperzellen vor. und ist dort mitverantwortlich für die sogenannte Autophagie. Das ist das Zellrecycling, also dass bestimmte Abbauprodukte auch wieder recycelt werden, Aminosäure beispielsweise, Aminosäuren. Und im Labor oder in Tiermodellen wirkt Spermidin zellverjüngend, schützt die DNA und Mitochondrien und verlängert die Lebensspanne tatsächlich, was irre interessant ist und vor allem auch die Longevity, sagt man ja heutzutage, also die man wird gesünder oder kann gesünder alt werden mit einer guten Spermidinversorgung und mit einer guten Autophagie, also mit einem guten Zellrecycling. Beobachtungsstudien am Menschen haben darauf hingedeutet, dass eine geringere Herz-Kreislauf- und Gesamtsterblichkeit bei einer höheren Spermidinaufnahme einhergeht. Pilze, also besonders die Shimei, so heißen die ja richtig, ne? Und Champignons und Austernseitlinge gehören zu den absoluten Topquellen für Spermidin in der Ernährung. Also nochmal, ein Teil produzieren unsere Zellen selbst, 10-15% produziert die Darmflora. Es macht deshalb auch Sinn, die Darmflora zu unterstützen, damit die Spermidinproduktion angeregt wird und dass die Autophagie unterstützt wird. Übrigens, was ich total spannend finde, lange Zeit hat man gesagt, das Mikrobiom wirkt zu 1,5 bis 2 Kilogramm, also die Masse an Mikroorganismen, die wir im Darm haben. Genauere Schätzungen gehen davon aus, dass man sie 2 bis 500 Gramm, also etwa einem halben Kilogramm Mikroorganismen, die wir bei uns im Darm, also was die Darmflora ausmacht, finde ich irgendwie eine irre Zahl. Und ca. 50% des Spermidins kommen über die Nahrung und je fortgeschrittener eben das Alter, umso niedriger ist die eigene Produktion und desto wichtiger wird die externe Zufuhr. Und ich war da im Labor beim Dr. oder Professor Dr. Jewgeni Ponimaskim an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und ich habe da wirklich gesehen, was das Spermidin alles kann. Also laufen da viele seiner Doktoranden und so rum wie Monchichis, die das alles selber ausprobieren, weil wenn das Haarfollikel noch da ist, dann werden die wirklich, die haben richtig volle Haare. Und der Dr. Alexander Wirth hat erzählt, dass sein Vater das auch, seitdem er daran forscht, einnimmt und eigentlich keinen Bock mehr drauf hat, weil er jetzt alle 2 Wochen zum Friseur muss, weil es ihm zu teuer wird, also die Haare so sprießen.
Also okay.
So
als nette Haare. Sie sind alle schon 200 Jahre alt und schauen dann aus wie 40.
Ja.
Aber Achim, kannst du mir ganz kurz nochmal für mich, du weißt ja, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den Fachausdrücken und alles, kannst du mir nochmal kurz und knapp erklären, was macht das Spermidin genau?
Also nochmal, Spermidin hat eine wichtige Funktion bei der sogenannten Autophagie. Das ist unser Zellrecycling. Mhm. Ist quasi anders als im Alltag. Je älter meine Eltern werden, umso akribischer trennen sie den Müll. Das ist da quasi mit der Zelle anders. Da ist es so, dass die Zelle dann träger wird, den Müll nicht zu entsorgen, sondern zu recyceln.
Okay.
Und Spermidin ist quasi wie so ein Fastenmimetika oder so ein Kalorienrestriktionsmimetika. Also es hat einen ähnlichen Einfluss auf die Gesundheit wie Fasten beziehungsweise ein intermittierendes Fasten, immer so 12 Stunden Fasten, dann hat man gewisse Vorteile dadurch. Und dieses Spermidin ist also ein sogenanntes Fastenmimetika und hat ähnliche positive Wirkung wie so ein intermittierendes Fasten. Und dadurch hat man eben positive Einflüsse auf die Zellverjüngung. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Zelle dann nicht so schnell auch abstirbt oder altert und der Alterungsprozess verzögert wird und wir länger gesund bleiben. Also wirkt auch kardioprotektiv, herzschützend gegen neurodegenerative Erkrankungen wie beispielsweise, kann gegen Demenz helfen beziehungsweise unterstützend sein. Gegen Demenz regt unter anderem das Haarwachstum an, wie ich eben gesagt habe, und halt eben quasi conclusio lebensverlängernd.
Und jetzt sagst du mir und verrätst bitte die 3, 4 wichtigsten spermidinreichsten Lebensmittel, weil dass ich es einkaufen kann. Das kommt
also
auch mal
wieder.
Also Pilze?
Also ich finde das einfach irre spannend, weil mir das auch lange gar nicht so bewusst war, was da alles passiert. Also wenn man auch sehr zuckerreich ist zum Beispiel, dann hat das auch einen Einfluss, negativen Einfluss auf die Autophagie und quasi ein Zelltod ist nicht gut. Ja, also man altert schneller und es werden eben Krankheiten begünstigt. Und deshalb finde ich das in Summe, da ist noch längst nicht alles erforscht, aber da unter anderem Professor Yevgeny Ponimaskin macht da einen super Job mit seinem Team. Also da kommt bestimmt noch viel Spannendes, also gerade im zum Thema Demenz und so. Da mache ich jetzt auch einen Punkt, weil wir den sicherlich auch mal irgendwann bei uns im Podcast haben werden.
Ja, bitte, aber auf jeden
ich
Fall.
Finde, Spermidin, also keine Angst davon haben, ist ein super spannender Stoff für die Zukunft oder beziehungsweise für unsere Zukunft, dass wir da
dass
länger
wir 300,
gesund erleben.
300 Jahre alt werden.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich weiß auch nicht, ob das so erstrebenswert ist, dass man 300 Jahre alt werden will. Aber es ist ja schon wichtig, dass man gesünder alt wird.
Ne? Das
also, dass die Lebensqualität einfach lange erhalten bleibt.
Da und
das ist eben der Punkt. Aber du wolltest wissen, was besonders reich an Spermidin ist. Auf Platz 1 kommen Weizenkeimlinge mit 300 Milligramm pro Kilo.
Ui.
Jetzt isst man kein Kilo, sondern es reicht
ja,
auch schon eine kleine Menge. Aber das ist der absolute Top-Lieferant für Spermidin. Dann kommen Pilze eigentlich schon auf Rang 2, 80 Milligramm pro Kilo. Das ist auch recht viel. Mhm. Alte Käsesorten, also so ein Parma di Reggiano beispielsweise, also mit einem Reifeprozess, habe ich das richtig oder falsch ausgedrückt?
Hast du richtig? Ich habe nur so gegrinst, du hast es so schön gesagt.
Habe ich? Ja, bitte schön.
Ja, ich finde
Parma di Reggiano liegt so zwischen, also je nach Reifegrad zwischen 10 und 80 Milligramm pro Kilo und dann kommen Hülsenfrüchte, aber vor allem Erbsen mit so ja 55 oder angegeben wird es mit 56 Milligramm pro Kilo. Das sind spermidinreiche Lebensmittel und das bedeutet, das sollte man ruhig ab und zu mal zuschlagen.
Und jetzt nur ganz schnell noch zum Schluss, also dann haben wir das Thema auch wirklich abgehakt, aber wie viel soll ich da jetzt am Tag essen? Also so von der
schnell,
Menge.
Schnell geht bei mir immer gar nichts.
Also ich weiß, aber
ja,
so.
Oder ja. Fast Info ist ja immer nicht so richtig meins. Also, also das kann man pauschal gar nicht so leicht beantworten, aber es macht gegebenenfalls Sinn, ab etwa dem 45. bin ich mittlerweile auch drin.
Sieht man nicht. Ach,
ja, oder im 50. Lebensjahr, dass man da zunehmend auf eine gute Spermidinversorgung über die Nahrung achtet, weil eben die eigene Produktion von Spermidin dann abnimmt.
Mhm.
Und deshalb wird es umso wichtiger, dass man die Darmflora unterstützt, dass die eben wieder mehr Spermidin produziert. Ich habe ja gesagt, 50% in etwa wird in der Darmflora dann produziert. Und dass wir eben die Spermidinversorgung über die Nahrung optimieren und verbessern. Aber gut bedient ist man schon mit etwa 1 Milligramm pro Tag. Das ist jetzt nicht so besonders viel. Das ist auch die Menge, die bei der Smart Age Studie eingesetzt wurde. Also die Studie, die das eben ja, belegt, dass es gewisse Vorteile gibt. Und es gibt bereits Supplements, aber da würde ich sagen, so maximal 6 Milligramm ist so die Obergrenze.
Gut.
Also meine Empfehlung ist es ja immer, dass man auf natürliche Lebensmittel achtet. Und das kriegt man ja locker schon mit ein paar Teelöffel Weizenkeim beispielsweise im Müsli hin.
Ja,
oder wenn man eben, wie gesagt, Pilze ist.
Unser Rezept der Woche kommt natürlich später auch noch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird super spannend. Wir haben jetzt schon alles gehört, was Pilze schon können. Also Zellrecycling machen sie auf jeden Fall. Aber sie haben bestimmt noch so ein, zwei Gesundheitsfakten, wo du jetzt wirklich sagst, okay, das können sie auch noch.
Also die Forschung zu Pilzen zeigt schon mehrere mögliche Positivwirkungen, also unter anderem eine Immunmodulation, also eine kontrollierte Humanstudie mit Shiitake hat gezeigt, dass nach 4 Wochen tägliche Aufnahme von 5 bis 10 Gramm getrocknete Shiitake die Immunmarker verbessert waren und die entzündungsfördernden Zytokinine reduziert waren. Und das ist sehr positiv. Es gibt auch eine Meta-Analyse punkto Krebspräventation. Und da hat man aus Beobachtungsstudien bei einem sehr hohen Pilzverzehr gesehen, also sehr hoher Pilzverzehr bedeutet über 18 Gramm pro Tag, dass damit ein geringeres Risiko für bestimmte Krebsarten einhergeht, wie vor allem Brustkrebs. Die Ursache, Wirkung ist noch nicht endgültig geklärt, aber ihr wisst ja, ich bin bei dem Thema immer sehr vorsichtig, aber zumindest kann das ein Indiz sein oder positiv sein in der Prävention, wenn es beispielsweise um Brustkrebs geht. Dann kardiometabolisch ist Shiitake ganz interessant. Da geht es um dieses Eritadenin und Austernseitlinge, können Blutfettwerte günstig beeinflussen, also optimieren. Und dann halt noch das Thema mit Vitamin D, dass der Vitamin D-Status verbessert wird. Also wie schon gesagt, UV-behandelte Champignons steigern den 25-OHD-Spiegel, also den Vitamin D-Status im Blut, ähnlich effektiv wie mit Vitamin D2-Präparaten. Und das finde ich schon ganz ordentlich.
Das ist irre. Also wirklich, ich sitze da. Für mich ist das wirklich so, ich denke mal, ich esse einen Pilz, ne? Das sind viele, viele Funktionen, Achim, würde ich mal sagen. Können Pilze denn immer was anderes? Oder du hast jetzt von Pilzen geredet. Ist jeder Pilz genau gleich oder gibt es den super gesündesten Pilz, den muss ich kaufen?
Schön, dass du das eben so gesagt hast, Antonina, weil ich finde, das ist gerade das Spannende und warum das auch so interessant ist, warum wir beide hier hocken. Ich erzähle halt so, was ich dazu weiß, dazu gelesen habe und was so die Ernährungswissenschaft dazu sagt. Und du machst das Ganze dann noch lecker und somit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich, dass man sich eben maximal gesund und maximal lecker ernährt. Also man muss nicht auf den Geschmack verzichten, wenn es ums Thema Gesundheit geht. Aber du hast gefragt nach dem gesündesten Pilz und der lässt sich so gar nicht absolut küren, hängt davon ab, welchen Nährstoff oder welchen gesundheitlichen Effekt man in den Vordergrund stellt oder was einem wichtig ist. Aber ich kann auf wissenschaftlicher Basis sagen, welche Arten in welchem Bereich eben Spitzenreiter sind. Für Antioxidantien und Zellschutz sind Steinpilze und Austernseitlinge ganz weit vorne, wenn es um das Thema Immunmodulation geht, also Optimierung, Verbesserung des Immunsystems, sind Shiitake ganz vorne, die enthalten Letinan, das sind Beta-Glucane, und Eritadenin. Beides gut untersucht. Letinan steigert in Humanstudien bestimmte Immunzellen und moduliert Entzündungsmarker. Und das Eritadenin kann den Cholesterinspiegel günstig beeinflussen. Und dann eins meiner Lieblingsthemen, wenn es um Vitamin D2 geht, also UV-behandelte Champignons, auch Austern, Shiitake-Pilze nach UV-Bestrahlung sind da ganz weit vorne, bis zu 10 bis 20 Mikrogramm Vitamin D2 pro 100 Gramm, besonders wertvoll in den Wintermonaten bei geringer Sonneneinstrahlung. Also dieser sogenannte Vitamin D-Turbo-Trick, das heißt, dass man Champignons und Co. so etwa eine Stunde ins Helle legt, also mit den Lamellen sozusagen nach oben, Stiel nach oben, und dann tanken die sich auf mit Vitamin D. Im Prinzip wollen die sich schützen, ähnlich wie bei uns, ne? Wenn die Sonne gehen, dann produzieren wir Vitamin D als natürlichen Sonnenschutz, und so auch bei den Pilzen. Und dann steigt laut Untersuchung der Penn State University die Menge an Vitamin D unter Lichtbestrahlung um das bis zu 1000-fache der Tagesdosis an. Und dadurch werden Pilze zu einer der reichsten Vitamin D-Quelle, die es in der Natur gibt. Und das finde ich echt toll. Es ist durch einen ganz simplen Trick einfach Pilze in die Sonne legen. Ist ein super Trick, fast wie Alchemie. Und so kann man den einfachen Pilz in eine absolute Vitamin D-Pille verwandeln.
Ja. So. Es ist wirklich irre, weil ich wusste das überhaupt nicht. Und seitdem in der Küche, ich lege immer die Pilze alle hin, schauen mich schon alle an, denken, was machst du da? Sage ich, die brauchen Sonneneinstrahlung, das ist wie im Solarium. Aber ich bin so mega, ehrlich, mich macht das so froh, wie einfach, das macht mich ja immer froh, wenn irgendwas einfach funktioniert, und du kannst es einfach hinlegen und danach sagst du, okay, also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Also das Tausendfache, das haut mich weg. Also ja. Ehrlich, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, mich schockiert es auch immer, wenn ich irgendwas höre, und ich setze es auch wirklich um, weil es einfach schön ist. So.
Dann haben wir noch, also für, wenn es ums Thema Herz-Kreislauf-Effekte geht oder positive Effekte auf unser Herz-Kreislauf-System, sind Austernseitlinge super. Die enthalten neben diesem Ergothionin auch Lovastatin-ähnliche Stoffe und Beta-Glucane, die in Studien den LDL-Cholesterinspiegel senken konnten, was ganz spannend ist und somit auch wieder für ein gutes Herz-Kreislauf-System oder gegen kardiovaskuläre Erkrankungen helfen könnte. Dann für Spermidin und das Zellrecycling, also Anti-Aging, sind die Shimeji. Na, ist das richtig?
Chimichurri. Nee, stimmt.
Wie würdest du sagen?
Nee, du hast es richtig. Ich muss nur so lachen.
Chimichurri.
Darf ich dir kurz sagen, warum ich so lache? Ja. Ich muss jetzt echt ganz kurz, hallo Django, ich muss dich grüßen, weil diese Pilze, wir hatten so einen Spaß schon, wie wir die aussprechen. Er lacht jetzt wahrscheinlich mit, wenn er das hört. Das ist ein Kochkollege von mir. Und ich habe die ja wirklich, ich benutze die sehr, sehr viel. Ist ein asiatischer Pilz.
Ja.
Und wirklich, also... Nur kurz, das ist ein Insider, es tut mir leid.
Chimichurri, also...
Chimichurri, stimmt, ja, Bohnenpilze.
Okay, die Bohnenpilze.
Ja, hört sich doch besser an.
Das habe ich auch von dir gelernt. Ja. Und Austernpilze, die sind eben besonders spermidinreich. Und wie schon gesagt, Spermidin stimuliert die Autophagie, also den zellulären Reparatur- und Recyclingprozess und wird mit einem gesünderen Altern in Verbindung gebracht. Also Kurzfazit, wenn ich nur einen Pilz nennen müsste, der breit gesundheitlich punktet, dann wäre es tatsächlich bei mir der Austernseitling, Beta-Glucane fürs Immunsystem, Spermidin für Cell-Recycling, Herz-Kreislauf-Effekte durch Lovastatin-ähnliche Moleküle und hat eben eine gute Koch- und Lagerstabilität, da kannst du mit Sicherheit mehr zu sagen, der Nährstoffe. Und Shiitake wäre mein zweiter Platz wegen der starken Immun- und Stoffwechseleffekte. Das ist eigentlich so das, was man so inhaltlich zu der Gesundheitswirkung von Pilzen sagen könnte.
Ich freue mich so, weil ich Pilze so sehr mag und es sind wirklich auch meine Lieblingspilze. Also Shiitake mag ich auch sehr gerne und Austernseitling. Also es freut mich.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Aber mit Fleischersatz, ja, wir kennen das in der Küche. Ich nehme mal einen Pilz statt einfach ein Fleisch, Veggie-Gerichte, vegane Gerichte, können die da echt mithalten? Das ist so die Frage. Können Fleisch ersetzen oder eher sagst du, nee, das macht gar keinen Sinn?
Also du meinst jetzt Fleischersatz, so Austern, Pilze, Portobello,
genau.
Ne? Wenn es
ja,
um sowas
genau.
geht. Also Geschmack und Textur sind tatsächlich fleischähnlich.
Ja.
Da ist das ja auch ganz gern. Aber Pilze enthalten eben nur 2 bis 4 Gramm Protein, Eiweiß pro 100 Gramm. Für ein vollwertiges Proteinprofil müsste man sie halt mit Hülsenfrüchten, Getreide, tierischem Eiweiß kombinieren. Vorteil, sie bringen halt Ballaststoffe mit. Sie haben, wenn man sie jetzt nicht gerade frittiert, wenig Kilokalorien, aber sie haben viele Antioxidantien und bei UV-Behandlung eben auch viel Vitamin D2. Und das macht sie eigentlich schon auch wertvoll, aber jetzt, dass man das als Fleischersatz oder die als Fleischersatz essen würde, das hat eher irgendwie so eine, ja, geschmackliche Komponente,
okay.
Aber jetzt nicht unbedingt, was die Inhaltsstoffe anbelangt.
Ja, okay.
Also nach meiner Pilzvorlesung geht's jetzt in den Vorratsraum und natürlich in die Küche. Antonina als Spitzenköchin, das ist dein Revier. Ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Bevor es ans Kochen geht, Antonina, gib uns mal eine Kaufberatung. Wie erkenne ich auf dem Markt, also nicht, wenn ich jetzt selber suche, sondern wenn ich auf Pilzsuche gehe im Supermarkt, im Laden, auf Marktständen, einen Pilz, der eine richtig gute Qualität hat?
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil im Supermarkt ist es ja leider so, dass es oft einfach nur da liegt in den Plastikbehältern. Bisschen traurig, es ist schon nass, es ist schon matschig, das kennen wir alle und daheim wird es dann genauso sein. Wenn ihr könnt, kauft bitte Frischware, offene Ware, umso besser. Die sind wirklich, das Fleisch sollte richtig, richtig trocken sein, keine matschigen Stellen, das ist mal wichtig. Der Hut sollte noch geschlossen sein, dann sind es jüngere Pilze, ja, umso weiter der nach unten ist. Der Achim schaut mich ganz an, weil ich es mit den Händen immer zeige. Ich rede ja immer viel mit den Händen. Aber das ist echt eine gute Frage, weil junge Pilze haben wirklich diesen Hut nach unten geschlossen, dass die Lamellen noch gar nicht so weit draußen sind. Bedeutet, sie sind knackiger, sie sind frischer.
Das ist gerade bei Champignons so,
ja,
ne?
Genau.
Also, dass man darauf achtet. Und es ist auch meistens die Einserqualität, dass sie unten richtig schön geschlossen sind.
Auf jeden
und
Fall.
Und da eben nicht die Lamellen rausgucken oder gar Risse haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich möchte ja vielleicht den Pilz auch nicht sofort zu Hause essen. Und da gibt's so ein paar... Ich könnte das jetzt mal zusammenfassen, würde ich sagen. Sie müssen fest sein, prall sein, ja? Nicht weich und schrumpelig. Also dann auf jeden Fall nicht kaufen, weil dann halten sie zu Hause auch überhaupt nicht mehr. Sie brauchen eine helle, gleichmäßige Farbe. Also keine dunklen Flecken, das gibt's ganz oft im Supermarkt. Das ist wirklich so, dass sie auf den Kappen schon wirklich so braun, rötlich braun ist. Und das ist wirklich auch nicht schön. Der Geruch sollte mild, erdig sein. Keine Säure, ganz wichtig, kein Ammoniak, dann sind sie verdorben. Also bei Pfifferlingen kennt man das wirklich oft, wenn die dann so rot, matschig werden und dann anfangen so komisch zu riechen, Finger weg. Also dann bitte auf keinen Fall. Dann der Hut, wie ich es gesagt habe. Dann weiß man wirklich, es ist ein frischer Pilz. Wenn möglich, nicht in Plastik kaufen, lieber in Papier oder in lockeren Gebinden. Lieber kleine Pilze, nicht diese riesengroßen. Das kommt auch, wenn man die im Wald pflückt. Auch wirklich nicht diese großen nehmen. Das ist ganz wichtig. Lasst die stehen. Die sind einfach schon zu weit eigentlich. Nehmt wirklich die mit der kleinen Kappe, die schön sind. Die sind knackig, die schmecken gut. Da habt ihr wirklich was Tolles. Ja, und dann nicht gekühlt kaufen. Pilze gehören nicht in die Kühltheke eigentlich. Die liegen eigentlich wirklich draußen. Und bioregional. Dann seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite, ja. Da könnt ihr nichts falsch machen. Aber wenn es nicht möglich ist, es gibt ja auch wirklich viele, die sagen, okay, ich habe nur diesen Supermarkt um die Ecke. Ja, klar, gibt's auch. Und da sage ich dann gleich noch, was man mit denen machen vielleicht.
Obwohl ich da eine Lanze brechen möchte, auch für den Supermarkt, bei dem ich manchmal am liebsten einkauf.
Der ist wirklich
Familie
super.
Bauer.
Ja, wirklich gut.
Und die fahren auf den Markt, die haben alle Lebensmittel nicht in den Händen, aber zumindest werden die geprüft und die gucken drüber. Und also ich finde das immer wahnsinnig faszinierend. Die fahren jeden Morgen auf den Markt. Also sie haben wirklich einen sehr großen Supermarkt hier bei uns in Elsenfeld. Und ich finde es einfach toll. Deshalb, also kann man da nicht pauschal sagen, ne, Supermarkt, nicht so wirklich. Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, wo einfach die Leute dann wirklich hinschauen, was sie verkaufen. Und das.
Manche achten da wirklich nicht drauf. Also das hat jetzt auch gar nicht nur mit dem Supermarkt zu tun, aber bei uns im Dorf gibt es ja so einen kleinen Spar, so einen ganz kleinen, wie früher die Tante Emma Lädchen. Und auch die haben Offenware. Die kriegen das und also es ist wirklich, wie du sagst, also ich will das nicht über den Kamm scheren, aber leider gibt es natürlich auch Discounter oder sonst irgendwas, wo einfach alles nur drin liegt, gekühlt und gematscht, alles übereinander gestapelt, das ist das nächste noch, bitte nimmt nichts, was übereinander stapelt, gibt wieder Druckstellen und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, verdirbt schneller und dann hast du den Salat.
Aber wenn ich jetzt den besten und schönsten Pilz gefunden habe, wie lagere ich den denn dann zu Hause?
Also ich habe diesen wunderschönen Pilz und er ist nicht in Plastik verpackt. Und wenn er in Plastik verpackt ist, bitte pack ihn aus. Ja, das ist das Allererste. Ihr müsst ihn auspacken, einzeln hinstellen. Und falls schon irgendwelche Stellen dabei sind, die schimmelig sind oder verdrückt sind, schneidet die weg. Trocken, ganz wichtig. Pilze haben ja einen sehr hohen Wasseranteil. Das ist auch wirklich das Problem, was im Supermarkt oft das Problem ist, in den Plastikverpackungen. Mhm. Es wird dann zu warm, die dünsten aus, dann ist die Feuchtigkeit in der Verpackung. So wird der Pilz natürlich viel schneller schlecht.
Also solange ein Pilz quasi nicht gepflückt ist und noch wächst, mag er natürlich Feuchtigkeit.
Sehr.
Wenn er geerntet ist,
mag
dann
nicht
aber nicht mehr. Dann verdirbt er schneller. Ich habe das auch schon gemacht, wenn man die auch mal in Plastik kaufen sollte, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat, dann aber Löcher reinstechen. Also entweder man packt die aus oder man piekst oben Löcher rein, dass
das
eben Feuchtigkeit da rauskommt und dass es trotzdem noch, im Handel macht man sie oft auch, dass es aus hygienischen Gründen einfach so verpackt ist. Also da zumindest Löcher reinschneiden, dass die Feuchtigkeit entweicht. Ne?
Genau, Pilze müssen atmen, Achim, das kannst du dir merken. So merke ich mir es immer, weil Pilze mögen das einfach nicht. Ja, dann trocken reinigen, da sage ich aber später nochmal was dazu, weil da streiten sich natürlich auch die Geister darüber, aber ich bin jetzt kein Freund davon. Also wenn man sie lagert, auf keinen Fall waschen. Also so sage ich es wirklich. So wie ich sie gefunden habe, wie ich sie gekauft habe, bisschen die Erde, wenn irgendwas ist, weg und dann aber wirklich trocken und nicht gewaschen lagern. Bitte, 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 weil dann habe ich natürlich wieder mehr Feuchtigkeit, mehr Schimmelbildung, schneller Verderb. Das sind so die Hauptsachen. Sie mögen natürlich Zimmertemperatur, schmecken auch am besten bei Zimmertemperatur, aber wenn ich sie lagern möchte, dann locker luftig, nicht übereinander stapeln, im Gemüsefach bei 2 bis 6 Grad kannst du die reingeben und dann halten die auch. Ich gebe immer noch so ein Tuch oben drüber, so ein Küchenkrepp, das hilft immer ganz gut. Falls noch Flüssigkeit kommt oder Feuchtigkeit, dann kannst du das einfach damit aufsaugen. Ja.
Und was wirklich immer so, das ist ein echter Streit der Gelehrten oder der Nichtgelehrten oder der Hobbypilzsucher oder der Profis auch, da gibt's ja geteilte Meinungen, Pilze putzen, waschen, bürsten, was ist jetzt deine Methode? Oder sagen wir mal so, wie würdest du es machen? Wie gelingt es dir? Ich meine, du bist ja, bei dir schmeckt alles gut, du bist Spitzenköchin. Sag du, wie man es eigentlich am besten macht, dass kein Geschmack verloren geht, dass man sie nicht kaputt macht.
Ja.
Gib uns doch mal so dein kleines Pilz-ABC, wenn es um das Thema Säuberung geht.
Also, es gibt ja diesen Küchenmythos, niemals waschen. Und jeder sagt, ja, vielleicht ist er überholt, vielleicht auch nicht. Studien zeigen, er ist überholt. Leider, für mich nicht, aber das erkläre ich gleich noch. Sie sagen, kurz unter fließendem Wasser abspülen, dann sofort trocken tupfen, schleudern oder einfach, dass die Feuchtigkeit wieder weggeht und dann geht wirklich nur 1-2 von dem Wassergehalt in den Pilz. Ja, aber das sehe ich nicht so. Also bei mir ist es wirklich so, bei mir muss der Pilz mit der Hand einfach nochmal sauber gemacht werden. Gerade Pfifferlinge, Steinpilze, egal was. Ich habe entweder ein kleines Bürstchen oder ein kleines Turniermesser und dann kannst du wirklich die Erdreste, also keiner will einen Pfifferling essen oder eine krause Glucke wahrscheinlich und da ist Sand drin. Das ist das Allerschlimmste, wenn du ein Gericht isst. Also du musst dir schon Zeit nehmen. Das ist keine Arbeit, wo ich sage, ich mache das mal in 2 Sekunden. Ja, ich putze Pilze. Aber die Zeit nehme ich mir wirklich, weil ich bin auch sehr, sehr penibel. Also da bin ich wirklich.
Aber ich finde auch, weil du hast gerade gesagt, 1-2% geht dann nur an Wasser in den Pilz oder verwässert den. Ja. Auch 1-2% können dann irgendwie schon geschmacklich irgendwie zu was anderem und führen. Ne? Wenn die Oberfläche sich einfach verändert. Und ne, gerade wenn du sagst, auch am Braten und so. Also man verändert ja schon das
ich finde schon
viel dann irgendwie. So, also ne? Also deshalb bist du eigentlich ganz klare Fraktion jetzt.
Nicht waschen. Und wirklich nur putzen, die Zeit nehmen, auch wenn es dauert. Und gerade auch, also heutzutage ist es leider so, ich kann kaum in einem Restaurant, also natürlich gibt's Restaurants, um Gottes Willen, aber essen und sagen, okay, ich habe hier die Pilzpfanne. Wenn ich da nämlich schon so ein kleines Loch irgendwo sehe, dann weiß ich, die haben die einfach nur schnell unter das Wasser geschmissen. Die haben gar nicht geguckt, weil es sind auch wirklich viele Würmer in den Steinpilzen oder irgendwas. Und das wissen viele gar nicht. Und dann werden die einfach geschnitten, klar, sind die eingefroren. Und da lebt kein Wurm mehr oder sonst irgendwas. Aber allein der Gedanke, dass die Leute da gar nicht diese Acht nehmen, da kann ich es nicht essen.
Also das heißt, wenn du ein Wurmlöchlein im Pilz, in der Pilzhose findest.
Dann kann ich es nicht mehr essen. Also darum muss ich mir echt die Zeit nehmen. Und gerade auch, wenn ich Pilze suchen gehe, ist es noch ganz wichtig. Ich sage jetzt gleich noch mein Pilz-ABC. Das sind so 5-6 Punkte, wo man einfach echt immer darauf achten sollte, weil auch Pilze, die ich suche im Wald, ja, die gar ich immer durch. Ich esse die nicht roh. Klar kann ich Champignons roh essen. Es gibt welche, die kann ich nicht roh essen. Aber der Fuchsbandwurm und gerade bei uns in den Wäldern, es ist einfach immer noch so, dass der einfach überall ist. Man sieht ihn mit bloßem Auge nicht. Also bitte immer durchgehen. Also ich sag mal, keine Unsicherheit. Also du gehst nur Pilze sammeln und du nimmst nur die Pilze, wo du zu 100%, also nicht 99,9, sondern 100% kennst. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Dann Beschädigung vermeiden. Ich mache natürlich das, was du gesagt hast, nicht den ganzen Boden auf. Ich will nicht diesen Pilz, dieses Konstrukt, sage ich ja mal, zerstören. Ich will, dass die wiederkommen. Ich will in der Natur einfach auch keinen Schaden hinterlassen. Das ist ganz wichtig. Dann die Frische, nicht die alten großen Pilze nehmen, sondern wirklich die ich nehme. Und wenn die schon angefangen haben, so ein bisschen zu schimmeln, das gibt's ja manchmal auch, wenn die im Wald stehen, dass die schon so Stellen bekommen, dann bitte nicht. Dann lasst es einfach stehen, nimmt die anderen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Schneckenfraß ist kein Problem. Also wenn so ein Schneckenloch drin ist, kann ich es trotzdem nehmen. Das kann ich einfach großzügig wegschneiden. Ist nicht giftig, ist kein Problem. Transport, ein luftiger Korb, irgendwas, was ich daheim habe, da brauche ich nicht extra irgendwas kaufen. Nur nicht zu arg Druckstellen fabrizieren, sage ich jetzt mal. Dann nicht waschen, sondern trocken bürsten, sage ich mal, oder mit dem Messerchen. Und wo ich sie sammle, ist noch ganz wichtig. Bitte nicht direkt neben der Hauptstraße oder an einem Ort, wo ich weiß, da sind wirklich viele Abgase oder sonst irgendwas, weil die Pilze, Dankeschön, dass du sagst, ja, Schadstoffe, weil die Pilze nehmen wirklich alles auf.
Aber um einen Punkt bin ich ja echt dankbar, dass du das gesagt hast, Pilze durchgaren. Also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was du unter Durchgaren oder mit Durchgaren meinst. Man muss ja keine Schuhsohle draus braten. Aber warum das auch wichtig ist, und das ist mir immer wieder, wenn ich das sehe, auch, du hast das Thema Fuchsbandwurm angesprochen, und ohne, dass ich da jetzt zu weit aushole, aber es gibt bei uns im Freundes- und Familienkreis auch einen sehr traurigen Fall, der einen Fuchsbandwurm hatte und der auch leider dann daran sterben musste. Jäger hier von mir aus der Region. Deshalb ist mir das nochmal wichtig, das nochmal zu erwähnen. Und auch, wenn man jetzt Brombeeren oder sowas
pflückt, alles
in Fuß-Knie-Höhe oder auch etwas höher, bitte nicht aus dem unteren Bereich, sondern eher von oben nehmen. Also da, wo der Fuchs nicht unbedingt dagegen strullert und so. Oder man gart's halt wirklich durch. Das ist wichtig.
Ja, so. Es muss erhitzt werden. Einfach, dass die Bakterien oder die Toxine einfach tot sind. Ja, das, es geht ja nicht nur um Fuchsbandwurm, es gibt ja auch andere Sachen, wo noch in Pilzen. Also ein Pilz ist schon sehr aufnahmefähig, muss ich sagen. Und dann bitte einfach durchgaren. Ich würde selber auch nie roh essen.
Aber was heißt durchgaren bei dir?
Einfach anbraten. Du kannst ja eine Suppe draus machen, du kannst anbraten, du kannst egal was. Es muss erhitzt sein. Jetzt bei 74 Grad fängt es an, das Eiweiß zu stocken. Und auch bei einem Pilz ist es so, die Proteine. Und ich würde mindestens auf 80 Grad gehen und dann bist du auf der sicheren Seite.
Ja, das gilt jetzt natürlich nicht für so einen Zuchtchampion oder so.
Nee, da ist gar nichts.
Wenn man selber eben Pilze sammelt, sucht oder auch dann auf dem Markt Wildpilze kauft, dann sollte man die tatsächlich einmal stark erhitzen.
Genau, bitte.
Und sag mal, wie ist das? Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, die Krause Glucke ist ein Pilz, den ich erkenne. Und die Krause Glucke ist, oder der aussieht wie eben so eine Koralle oder wie ein Schwamm, wahnsinnig mühsam die Krause Glucke zu putzen. Also ich freue mich auf der einen Seite immer, dass ich mal eine oder wenn ich eine finde. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch echt ein Akt, die zu putzen. Kann ich die waschen?
Also ich finde es erstmal lustig, dass du die kennst. Also ganz viele kennen die überhaupt nicht. Also man nennt die, glaube ich, auch fette Henne. Kann das sein, oder? Genau. Also der Pilz ist ja wirklich eher wie eine Koralle ist die aufgebaut. Und das ist natürlich sehr, sehr mühsam, den zu putzen. Und auch von der Konsistenz her ist der ja eher ein bisschen ledrig, oder? So kann man es bestimmt irgendwie beschreiben. Und da nimmt es echt nichts, ja nichts ist übertrieben, aber wenig Wasser auf. Ja, da kannst du wirklich, den lege ich in Wasser ein. Und das ist wirklich so, wenn du ein bisschen Salz und 2 Löffel Mehl vielleicht so oder 3, kommt immer drauf an, auf die Menge natürlich, mit ins Wasser gibst, dann zieht es richtig die Erdreste raus und du kannst es wirklich nur einmal durch ausschütteln und dann hast du wirklich den Pilz und der ist fast sauber und du sparst dir da wirklich die sehr mühsame Arbeit, den Sand da aus den Fugen zu bekommen.
Das musst du mir nochmal ganz kurz detailliert erzählen. Also es heißt, einlegen in Wasser, also ich nehme eine Schüssel, Wasser rein und dann
Salz,
Prise Salz.
Und 2 Esslöffel Mehl würde ich jetzt für eine normale Schüssel, für eine normale Größe nehmen. Und dann rührst du das durch. Und das ist ja wie so, das Mehl bindet eigentlich die Schadstoffe. Was ist es? Erde. Eigentlich den Dreck,
Die Reste.
Die Reste, Dreck. Was halt so drin ist. Und dann wartet man einen kurzen Moment, das ist ganz wichtig. Und dann sinkt das Ganze zu Boden. Und wenn es zu Boden gesunken ist, in der Glasschüssel sieht man das ganz gut. Also es dauert schon ein paar Minuten. Dann nimmst du die raus. Kannst du abschütteln oder schleudern oder wie du es einfach, das Wasser muss schon wieder weg. Und dann ist es eigentlich
wieder so was gelernt.
Sauber.
Ja, bei der Krausen Glucke hast du mich echt. Und was ich mich gefragt habe, wenn ich die jetzt nicht trockne. Ja. So, und ich habe jetzt viele gefunden. Für den Eigenbedarf natürlich.
Ganz wichtig.
Aber wie mache ich das? Bereite ich die jetzt, also ich wasche die, ich säuber die, die Krause Glucke jetzt, die anderen putze ich, friere ich die dann im Ganzen ein oder bereite ich die erst zu? Also, dass ich die dann zumindest einmal erhitze oder dass ich halt eine Pilzpfanne draus mache oder wie auch immer und friere sie dann erst ein.
Also, bei einem Steinpilz ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass du wirklich diesen Pilz, du nimmst ihn, du säuberst ihn, dann schneidest du ihn etwas klein und dann machst du es wirklich ganz, ganz locker und legst es wirklich auf ein Blech, auf den Teller und frierst es dann ein. Das ist ganz wichtig, dass es nicht übereinander ist, dass es nicht zusammenklebt und dass er roh eingefroren ist. Bei der Krausen Glucke würde ich das jetzt eher sagen, das ist nicht ganz so wichtig, da kannst du auch eine Soße draus machen, weil die Konsistenz beim Kochen hat eine ganz andere wie der normale Pilz, ja. Also da ist es nicht so schlimm, da kannst du auch sagen, du bereitest es zu und dann kannst du es einfrieren. Und bei den anderen Pilzen, Champignons, Steinpilze, Pfifferlinge, also würde ich immer locker, roh, geputzt einfrieren. Und wenn ich sie trocknen will, weil du das noch gesagt hast, gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn du sagst, du hast jetzt echt viel übrig, mach einfach deinen Backofen so bei 40, 50 Grad, legst die Pilze rein, auch in Scheiben am besten oder in Ganze. Es kommt darauf an, wie groß sie natürlich sind. Ja, du kannst jetzt nicht so ein Parasol in deinen Backofen reinlegen. Und dann lässt du einfach den Backofen ein bisschen offen, dass die Feuchtigkeit auch raus kann, weil da machen viele den Fehler und sagen, oh, ich habe den Backofen, aber da passiert ja gar nichts. Ja. Die Feuchtigkeit muss weg und dann lässt es da drin und dann hast du schöne Pilze.
Und eine warme Wohnung.
Und eine warme Wohnung. Ja, muss nicht sein, aber ich sag nur, das wäre noch so ein Tipp.
Eins will ich jetzt noch von dir wissen. Eingangs habe ich schon gesagt, Thema Pfifferlinge. Dass wir das jetzt nicht vergessen. Ich habe mal gehört, dass Pfifferlinge beim Braten, also gute, frische Pfifferlinge, pfeifen. Und deshalb Pfifferlinge heißen. Ist da was dran?
Ja, ich glaube, das ist weit verbreitet. Ich habe das auch schon gehört. Also, dass die wirklich so quietschen, die tanzen und pfeifen in der Pfanne. Da siehst du auch wirklich, ob sie frisch sind. So soll's sein. Also nicht erschrecken. Die machen das wirklich, die Pfanne richtig schön heiß. Und dann kommen die Pfifferlinge, die alle da rein und die tanzen da rum und du freust dich und denkst dir, ach, wie schön ist das denn? Aber nein, daher kommt's nicht, Achim.
Also nicht
vom es kommt nicht vom Quietschen und Pfeifen aus der Pfanne, sondern, ja genau, aber du kannst, ich kann nicht pfeifen. Wollt ihr was pfeifen? Wissen? Ich kann's nicht.
Das war auch nicht ich, das waren die Pfifferlinge.
Die Pfifferlinge. Auf jeden Fall, die heißen Pfifferlinge wegen ihrem Geschmack. Man hat sie früher auch Pfefferlingen genannt. Ah. Und daher kommt das Ganze. Ach. Dieser pfeffrige, nussige Geschmack. Drum haben die so geheißen. Und dann ist irgendwann mal, warum auch immer, Pfifferling draus geworden. Und es kommt vom Pfeffer.
Also eigentlich Pfefferlinge.
Eigentlich heißt Pfefferling.
Das ist auch wieder was gelernt wieder vom was. Stammtisch.
Sister. Genau, da kannst du raushauen.
Ja. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass unterschiedliche Pilze unterschiedlich was können. Also ernährungswissenschaftlich gilt das auch in der Küche. Also welche Pilze eignen sich für was?
Ja, das ist schön, dass du fragst, weil es ist ja krass, diese Vielfalt. Also die fasziniert mich auch immer. Ich lerne auch immer neue Sorten kennen. Auch ich bin schon so lange in der Gastro. Und wenn mich der Lieferant anruft und sagt, ich habe den und den, und manchmal stehe ich davor und denke mir, okay, den habe ich echt noch nie probiert. Es ist wirklich wunderschön. Wir haben ja zum Beispiel den Austernseitling, was du gesagt hast, dass der wirklich auch super essentiell ist und auch viele gute Stoffe besitzt. Der ist natürlich toll für ein Wokgericht, ja. Wenn ich das ein bisschen zerzupfe, dann habe ich wie eine Art Pulled Pork, kann das ein bisschen nachstellen auch, kann dann schönes Gemüse dazu machen. Das ist einfach, der hat noch ein bisschen Biss, ist auch irgendwie weich, also der hat eine gute Konsistenz. Dann gibt's ja zum Beispiel den Shiitake, den mag ich auch sehr gern. Der ist in der asiatischen Küche auch überhaupt nicht wegzudenken, dieser Umami-Geschmack, gerade bei Brühen oder bei Fonds oder, also das geht auf jeden Fall, da musst du super lecker. Also den muss ich sagen, auch beim Angebratenen natürlich.
Also Umami kann man vielleicht noch kurz ergänzen für die, die es noch nicht gehört haben. Also Umami gilt als fünfte, glaube ich, Geschmacksrichtung. Ja. Und es ist das, was so Eiweiß oder so fleischig schmeckt. Also so dieser typische Fleisch-Eiweiß-Protein-Geschmack, dieses Fleischige, das ist das Umami. Und wenn man alle Geschmäcker zusammen hat, also Süße, Säure, Salzig, Umami und Schärfe, vielleicht ein bisschen, dann hat man eigentlich den vollkommenen und runden Geschmack. Deshalb tut's eigentlich bei allem. Deshalb gibt's auch Würzpilze, ja, um den Geschmack schön rund zu machen. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Kohlrabi ist es, glaube ich, auch, wenn man den trocknet und so als Würzsalz in Anführungszeichen dazu gibt, das gibt auch so einen Umami-Geschmack.
Das macht das Gericht, aber du hast es echt schön gesagt, Achim, das macht das Gericht rund. Also wenn du diesen Umami-Geschmack, du kannst es ganz schlecht beschreiben eigentlich. Du hast es sehr gut gemacht, aber für mich ist es immer so, wenn ich was esse und dann ist es einfach abgeschlossen und rund. Also wenn du das im Mund hast und denkst, okay, wenn das alles zusammentrifft, dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. Ja, und es geht beim Shiitake echt super gut. Also Brühen, oh, ihr müsst es mal ausprobieren. Macht so einen schönen Fond, einen asiatischen, mit einfach ein paar getrockneten Shiitake-Pilze rein. Also ich bin schon wieder Feuer und Flamme. Ich komme aber wieder zurück zu den Champignons. Den kennt, glaube ich, jeder. Portobello, das sind auch so die Allrounder in der Küche, würde ich mal sagen. Egal, ob zum Füllen, zum Backen. Man kennt es auf dem Weihnachtsmarkt ja auch, den Champignon, der ausgebacken. Oh, der ist super lecker auch, muss ich ehrlich sagen. Das ist so eine Kindheitserinnerung. Gebackene Champignons auf dem Weihnachtsmarkt. Auch sehr schön.
Darf ich an der Stelle einen Trick verraten, natürlich, den ich gelernt habe von Stefan Bauer aus dem besagten Bauermarkt in Elsenfeld. Und der hat mir gesagt, und den habe ich auch schon beim Frühstücksfernsehen erzählt, den Trick, er sagt, Achim, wirst du natürlich gleich noch was zu sagen. Pfanne knallheiß.
Definitiv.
Wenig Öl. Mhm. Champignons etwas dicker schneiden, in die Pfanne legen, nur einmal wenden. Mhm. Und dann verlieren die kein Wasser und dann schmecken die auch so wie im Weihnachtsmarkt oder sonst wo, dass sie nur ein richtig fleischiges, festes, gutes Aroma haben und nicht das ganze Wasser verlieren.
Und nicht totkochen. Da hast du ja eigentlich genau alles verraten, was man wissen muss bei Pilzen. Auch wenn du zum Beispiel jetzt eine Jägersoße machst, ja, wirklich die Pilze anschwitzen, einmal rechts, links, wieder raus und dann am Schluss, wenn die Soße fertig ist, wieder mit rein.
Also nicht durchrühren, nicht schütteln, nicht quälen und so, sind Sensibelchen in der Pfanne, die verlieren das Wasser.
Und Aroma.
Und sie verlieren Aroma. Ja.
Und dann hast du das, was ganz viele nicht mögen. Also bei mir kommen auch ganz viele ins Restaurant und sagen, oh, ich mag keine Pilze. Diese Konsistenz, das geht gar nicht. Aber das ist eigentlich der Fehler, weil Pilze haben eigentlich eine gute Konsistenz. Die gehen nicht so schwammig auf und, also da ist eigentlich alles falsch gegangen. Wenn du irgendwo bist und so ein Schwamm ist, dann ist irgendwas nicht richtig passiert.
Das ist ein simpler Trick. Probiert's mal aus und dann werden Pilze wirklich zu einem absoluten Genuss und sie haben eine tolle Konsistenz und nicht, wie man sie irgendwie so labberig kennt,
so matschig,
aus irgendwelchen 4,90 Euro Jägerschnitzel
Bitte isst es nicht. Ja, das machen wir nicht. Nee. Ja gut, dann gibt's den Steinpilz, der ist natürlich super intensiv, nussig, perfekt für Risotto, Pasta, Gratin. Oh Gott, da könnte ich jetzt noch weiterreden, ewig. Pfifferlinge, das lieb ich am liebsten bei Pasta. Eine gefüllte Pasta zum Beispiel. Oh, das ist auch, ihr merkt, Pilze sind meine. Dann die krause Glucke. So schön, so Semmelknödel oder Brezenknödel, so in einer schönen Rahmsoße, oder? Ja, richtig gut, ja.
Ja, und ja.
Das ist gut.
Ja, das ist richtig gut.
Nicht alles ist, Gott sei Dank, also man muss auch ab und zu sündigen, da darf man auch mal die Pilzrahmsoße essen. Aber ihr habt einen Tipp, also ich habe einen Tipp, macht und die Pasta-Soße.
Frische zum Schluss. Frische. Semmelknödel.
Das ist gut.
Und frische Petersilie drüber.
Oh, das ist gut. Ja, das gehört dazu. Mm. Also ihr merkt, wir sind voll drin, aber was ich euch verraten wollte, ihr könnt die Sahne auch einfach mal weglassen und sagt, komm, ich probiere die Pilzpfanne einfach mal mit Kokosmilch. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das ist mein Trick. Ich mache daheim alles mit Kokosmilch. Ist ein bisschen leichter, ein bisschen bekömmlicher und am Schluss auch noch vegan. So, also Enoki-Pilze, Buchenpilze, du hast ja schon gesagt, die Shimeji, dass ich es noch rauskriege, Shimeji, die sind super lecker, auch zum Frittieren.
Das ist kein Pokémon, ne?
Das ist kein Pokémon, es hört sich ein bisschen so an. Dann die Parasol, perfekt wie ein Schnitzel gebraten, lecker. Moer-Pilze gefällt mir auch ganz gut. Salat, Dämpfen, oh, Suppeneinlagen. Und beim Moer, super, den kannst du echt gut roh essen.
Moer ist das Judasohr, ne?
Genau, Judasohr. Das wächst nämlich an Holunder, also meistens an Holunderbäumen. Und dann siehst du, das sieht echt so, weißt du, warum das Judasohr heißt?
Ja, wahrscheinlich, weil keiner weiß, wie das Ohr von Judas ausgesehen hat. Aber
ich glaube, also ich will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster leihen, aber Judas hat sich, glaube ich, an einem Holunderbaum erhängt. Und drum, Entschuldigung, wenn ich so sage.
Ja, wieso Entschuldigung, du warst ja nicht für verantwortlich. Nee, ich habe nur überlegt. Okay.
Und er hat sich einem Holunderbaum erhängt und da war dieser Pilz und drum heißt Judasohr. Also das sagt die Sage.
Holunderbaum, okay.
Ja.
Sind ja meistens auch eher Holundersträuche. So.
Ja, weil wenn die groß, die werden schon so ein bisschen und da wachsen die meistens dran.
Ja, meine Schwiegereltern haben einen schönen großen Holunder, aber
ob das stimmt, weiß man nicht.
War der Judas wahrscheinlich auch ein Leichtgewicht, dass der Astgarten hat.
20 Kilo vielleicht, ich weiß es
nicht. Ach, okay. Aber und der gehört auch zu deinen Pilzen, die du
Mag ich sehr gern, ja. Also, es kommt drauf an, wo er ist, aber wenn ich ihn sehe, den kann ich, weil super gut, wenig Parasiten, Fuchsbandwurm kommt eigentlich nie so gut wie nie dahin, ja, weil der meistens ja am Stamm wo ist, das ist gut. Und den kannst du echt super gut roh essen, auch als Tee wird er oft eingesetzt. In der asiatischen Medizin wird er super, wirklich, also gerade bei Augenentzündung, glaube ich, legen die da immer so Wickel drauf. Also, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster halten, aber ich kenne das so, das ist echt gut. Also, ja, dann Trüffel. Trüffel ist natürlich so dieser Pilz. Manche sagen, ist es ein Pilz, aber es ist ein Pilz. Es ist, glaube ich, ein Schlauchpilz, nennt man das bei Trüffel. Und das ist natürlich sensationell. Das ist in der Küche nicht wegzudenken. Da eigentlich kannst du alles damit machen. Pasta, Suppe, Soßen, einfach zum Verfeinern. Und dann haben wir noch die Kräuterseitlinge und Zitronenseitlinge. Oh Gott, wir können noch ewig weiterreden. Die einfach schön in der Pfanne mit ein bisschen Knoblauch, Thymian, Weißwein. Oh Gott, du hast immer ein gutes Gericht.
Ja. Aber sag mal beim Thema Trüffel, ne, ist ja jetzt natürlich ein absolutes Luxusgut, aber es gibt ja auch Trüffel bei uns, also jetzt nicht nur in Frankreich und so, sondern es gibt auch in unseren Wäldern tatsächlich Trüffel, aber die sind geschützt, also darf man nicht jagen nach, so, aber hast du schon mal einen gefunden?
Also ich habe noch nie einen Trüffel gefunden, ich habe auch kein Trüffelschwein und auch kein Trüffelhund, oder? Leider nicht. Es wäre schon cool, wenn man mal einen findet. Leider noch nicht. Es gibt ja auch falsche Trüffel bei uns in den Wäldern. Das ist alles, was dem Trüffel sehr ähnlich ist und gleich wächst. Aber nicht Trüffel ist gleich Trüffel oder Pilz ist gleich Pilz.
Sind die auch essbar?
Ich glaube schon. Also da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da kenne ich mich wirklich zu wenig aus. Ja. Aber ich hätte wirklich gern mal einen gefunden. Ich liebe Trüffel. Also ich mag das wirklich sehr gern. Es gibt ja den weißen Trüffel und den schwarzen. Dann gibt's Sommer und Winter natürlich. Der weiße Trüffel, der hat ein super starkes Aroma, eher flüchtig und wird auch eher roh gegessen und spät zugegeben. Also gerade wenn ich eine Pasta mache, dann mache ich das am Schluss drüber. Ist auch super teuer. Also
der weiße
Alba-Trüffel.
Da habe ich mich mal verhobelt. Und aber wie schwer. Ich habe mal zusammen mit Verena haben wir ja einfach mal eine weiße Trüffel, eine Alba-Trüffel gekauft. Die sind ja auch gar nicht so wahnsinnig lange haltbar, ne?
Nee.
Diese Woche oder so, dann ist aber schon eine höchste.
Da musst du aufpassen.
Ja, sonst ist der dahin und viel Geld auch.
Ja, viel Geld.
Und ich habe damals noch so eine Trüffeldreibe, haben wir dazu gekauft und habe dann ganz großspurig, wollte ich halt beim Familienessen da schön die weiße Trüffel drüber hobeln und habe den Hobel aber falsch eingestellt.
Oh Gott, ich kann gar nicht zuhören.
Ding da drüber gequietscht und es ist zerbröckelt und geschossen. Es war echt furchtbar. Ich habe fast geheult.
Okay.
So,
das ist hart.
Das ist hart, so ein weißer Trüffel. Und es hat dann auch nicht mehr geschmeckt, weil es schmeckt ja wirklich nur, wenn man ihn fein da drüber hobelt und dann auch nicht in den Mengen.
Nicht überdosiert.
Du hast ja auch gesagt, bei dir im Restaurant war das auch schon, kam das auch schon vor, dass man schön gehobelt hat und die Leute nicht Stopp gesagt haben.
Das
dann
wird es
auch
teuer. Ne? Ja, das wird super teuer. Gut, ein Kilo kann bis zu, also das sind Spitzenpreise, 8000 Euro sein. Ja, das ist schon, wenn man sich das mal umrechnet, wie viel Gramm da was kostet. Ja, das ist brutal. Ja. Und du brauchst aber wirklich nicht viel. Das reicht wirklich ein Gramm, wenn du da drüber hast, dann bist du schon voll dabei. Also da hast du den vollen Geschmack, auch die Ränder von so einem Trüffel. Wir haben das immer in so eine große Butterbox gelegt und einfach nur diese kleinen Stücke, die bei einem weißen Trüffel wegfallen, da reingelegt. Dann kannst du echt mit so einem Ministück ein Kilo Butter aromatisieren, ohne irgendwelche Zusätze. Das ist krass, einfach luftdicht verschlossen. Und du machst dieses Ding auf und isst diese Butter und denkst, du beißt in die brutalsten Trüffel rein, wo du je gegessen hast. Und das ist echt schön.
Das ist quasi der Strecktipp für weiße Trüffel in der Sterne-Gastronomie.
Ja. In das Butter. Würde ich jetzt so nicht sagen.
Einfach in die Butter und die aromatisiert quasi durch.
Brutal. Also der Geschmack, also weißer Trüffel ist halt schon noch so der Stern von allem. Ja, das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich auch den schwarzen, den kannst du mehr und der ist auch bei uns wirklich gebräuchlicher. Bedeutet, der ist eher nussig, der ist eher erdig und den kannst du gern auch kochen. Bedeutet, wenn du den ein bisschen leicht erhitzt, ich rede jetzt nicht von durchkochen, dann entfaltet der nochmal ein bisschen mehr seinen Geschmack und der ist dann einfach ja so ein bisschen erdig. Aber auch gut, um Gottes Willen, mag ich auch sehr gern. Wird viel für Risotto benutzt, für Öle, ja.
Also, da haben wir jetzt eine Menge beantwortet. Also, welche Pilze was können?
Check.
Ja, dann welcher Pilz sich für was in der Küche eignet?
Check.
Irgendwas fehlt noch?
Ja, Achim, unser Rezept. Und zwar das Erfolgsrezept der Woche.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Heute gibt's eine Austern-Seitling-Shiitake-Pfanne. Ein echtes Superfood-Gericht, clever kombiniert, damit sich die Nährstoffe gegenseitig verstärken. Und wie immer, ihr müsst nicht mitschreiben, das Rezept ist in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen und später dann alles nachkochen.
Ja, perfekt, Achim. Du hast es ja schon wieder schön gesagt, unsere Power-Pilz-Pfanne, dass ich die P's noch rausbekomme heute. Und zwar, ich habe gedacht, wir nehmen Austern-Seitlinge, frische Shiitake und natürlich unsere UV-behandelten Champignons-Atom-D-Bomben oder wie nennt man die? Ich weiß es nicht. Natürlich, die, wo du gesagt hast, dass man es verkehrt rum hinlegt, kann man natürlich auch mit Austern-Seitlinge und Shiitake machen. Also vergesst es nicht. Dann brauchen wir eine Paprika. Dann brauchen wir Kichererbsen aus der Dose oder selbstgekocht. Bei selbstgekochten bitte immer darauf achten. Bisschen Backpulver, kleiner Tipp, dann wird schneller gar im Wasser. Und dann haben wir ein Olivenöl. Ich nehme kein Butter, man kann es natürlich benutzen, aber wir nehmen jetzt, dass es auch vegan ist, dass jeder das nachkocht, einfach ein Rapsöl. Natürlich könnt ihr auch Butter reingeben, das ist gar kein Thema. Und dann wird das Ganze erstmal kurz angebraten, die Pilze schön auf der Seite, rechts, links. Da lachen immer alle, weil ich das immer so sage, schnell, rechts, links, einmal rausnehmen und dann kannst du echt weitermachen mit der Zwiebel, die wird ein bisschen angeschwitzt. Ich liebe ja noch ein bisschen Ingwer, der Achim lacht dann auch immer, weil er sagt, die Frau Müller, die nimmt zu allem Ingwer.
Grundnahrungsmittel in der antoninischen, müllerischen Küche, Ingwer,
aber es macht
Zitronengras
einfach und Limette.
Und Limette.
Die drei Teile sind immer bei mir zu Hause. Ja, aber zurück zum Rezept, bedeutet die Zwiebeln, der Ingwer wird ein bisschen angeschwitzt, nachdem die Pilze aus der Pfanne sind, ganz, ganz wichtig. Und die kommen später dann wieder dazu, die Petersilie ein bisschen vorhacken. Dann habe ich noch ein bisschen Walnüsse und eine helle Miso-Paste. Du kannst auch eine dunkle nehmen, eine helle ist ein bisschen feiner, wo das Ganze nochmal so ein bisschen runder macht. Und dann kommt das Ganze einfach schon eigentlich wieder zusammen. Ja, eine rote Paprika gibt's am Schluss noch dazu, das habe ich von dir gelernt. Roh ist die besser wie gekocht, bedeutet, die schneide ich mir schon mal vor, kleine Würfel, dass alles am Schluss dann noch zusammen ist. Und dann kannst du es abschmecken. Ich mach's gern mit Sojasauce statt Salz, das finde ich super lecker. Bedeutet, da kannst du dir das sparen, hast ja auch nochmal so einen Umami-Kick am Schluss. Und dann wird ein bisschen frischer Pfeffer, frischer Koriander, finde ich auch super lecker. Da streiten sich natürlich die Geister darüber, wenn ihr den nicht möchtet. Lasst es einfach weg. Petersilie macht es auch wirklich, wirklich lecker. Aber nicht mitkochen, wirklich nur am Schluss drunter heben. Und dann habt ihr die Pilzpfanne, die jeden begeistert.
So, und bevor ihr jetzt gleich in der Küche loslegt, gibt's noch ein paar Pilzfakten, die garantiert nicht jeder kennt. Und die zeigen, wie schräg und spannend Champignons und Co. eigentlich sind.
Der Aha-Biss.
Das ist die Kategorie, in der wir euch mit kleinen, aber feinen Aha-Momenten versorgen.
Wusstest du, dass es Pilze gibt, die tatsächlich brennen können? Manche Arten, die optisch an harmlose Champignons erinnern, sind giftig und können bei falscher Zubereitung sogar Hautreizungen auslösen. Unser Champignon ist dagegen völlig harmlos, solange man ihn nicht mit den falschen verwechselt, lieber Papa.
Und dann sind die Champignons echte Klassiker. Schon vor rund 3000 Jahren galten sie im alten Ägypten als Luxusgut. Nur Pharaonen und Adel durften sie essen. Das Volk musste sich mit Datteln zufrieden geben.
Ernährungsphysiologisch auch spannend, Champignons enthalten keinen Zucker. Null nada.
Das wusste ich auch nicht, will ich nochmal sagen. Und der Name, total unspektakulär, Champignon, ist einfach das französische Wort für Pilz. Klingt aber trotzdem gleich viel edler, oder?
Apropos edel, die NASA hat Champignons sogar mal ins All geschickt. In den 90ern wollte man testen, wie sie unter Mikrogravitation wachsen. Das Ergebnis, sie kamen mit der Schwerelosigkeit bestens klar. Wen wundert's? Pilze sind ja wirklich ein Wunderlebensmittel.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Wir haben ja ein Ziel bei Is, Ernährungswissen mit Biss. Und zwar, dass ihr das, was wir hier erzählen, direkt in euren Alltag mitnehmen könnt. Und damit es noch leichter hängen bleibt, haben wir wieder ChatGPT gefragt. Fassen wir die wichtigsten Punkte dieser Folge doch zusammen, dass man sie sich ganz einfach merken kann.
Und wie merkt man sich das am besten? Klar, wenn es sich reimt. Also hier kommen die Pilzfakten in Reimform.
Pilze, weder Pflanz noch Tier, liefern Ballaststoff, Antioxidantien her.
Mit Spermidin fürs Zellrecycling klar, bleibst du gesund, Jahr für Jahr.
UV-Licht macht Vitamin D im Nu, Champignons auf die Fensterbank und du.
Austernzeitlinge, Shiitake, was für ein Schatz, für Herz-Immunsystem ein Volltrefferplatz.
Und denk dran, frisch, fest, nicht nass, dann macht das Kochen gleich doppelt Spaß.
So, das war unsere Pilzfolge. Vollgepackt mit Wissen und natürlich mit unserem Erfolgsrezept, das euch zeigt, wie gesund und lecker Pilze sein können. Probiert es unbedingt aus. Alle Zutaten, die ihr dafür braucht und die Anleitung findet ihr natürlich in den Shownotes.
Und nächste Woche geht's weiter bei Is Ernährungswissen mit Biss.
Abonniert uns, lasst uns eine positive Bewertung da, schickt uns eure Fragen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns drauf.
Tschüss bei Biss, Ernährungswissen mit Biss.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.